Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Am Mikrofon Ivana Privakovic. Das erste Hilfeset für den Euro oder eher der letzte Hilfekoffer ist bereit. Bis zu 750 Milliarden Euro sollen die Europawährung schützen. Wir sagen, warum die Geste die Börsen überzeugt, wir erklären, welche Arbeit den EU-Ländern nun bevorsteht und fragen im Tagesgespräch Bundesrätin Micheline Calmire nach den Auswirkungen dieser Rettungsaktion auf die Schweiz im Tagesgespräch um 13 Uhr. Mit einer großen gemeinsamen Anstrengung versucht die Europäische Union, den Euro zu stabilisieren. Das Milliardenpaket ist größer als erwartet und es hat erst einmal die Börsen nicht nur beruhigt, es hat sogar ein Kursfeuerwerk ausgelöst. Evelyn Kobler.
Das milliardenschwere Hilfspaket der EU zeigt Wirkung auf den Finanzmärkten. Die Aktienbörsen hier in Europa legen kräftig zu, um 4 bis zu 10%. Der Swiss Market Index steht zur Mittagszeit rund 4% im Plus. Dabei gewinnen europaweit vor allem die Bankaktien kräftig an Wert dazu. UBS und CS je rund 10%, die spanische Santander gar rund 20%. Auch der Euro hat positiv auf die Ankündigung aus Brüssel reagiert. Er erholt sich und kostet derzeit wieder über 1,30 Dollar, respektive wieder knapp 1,43 Franken. Den EU-Finanzministern ist es also, zumindest vorerst, gelungen, die Finanzmärkte zu beruhigen. Damit ist ein erstes Ziel der Nothilfe erreicht. Das Hilfspaket, das 750 Milliarden Euro kosten könnte, soll sicherstellen, dass Euro-Länder in Finanznot weiterhin an Kredite kommen. Finanziert wird das Ganze durch die EU-Kommission und durch die Hilfe der übrigen Euro-Länder. Zudem beteiligt sich der internationale Währungsfonds IWF mit bis zu 250 Milliarden Euro am Paket. Darüber hinaus hat sich die Europäische Zentralbank EZB bereit erklärt, Staatsanleihen am Markt aufzukaufen. Damit finanziert sie faktisch einen Teil der Staatsschulden von Griechenland und anderen finanziell angeschlagenen südeuropäischen Ländern. Im Kampf für einen stabileren Euro bekommt die EZB Hilfe von anderen wichtigen Notenbanken, etwa der amerikanischen oder der schweizerischen. Sie alle arbeiten nun wieder enger zusammen, um sicherzustellen, dass die Banken ausreichend mit Devisen, vor allem mit US-Dollar, versorgt sind.
Evelyn Kobler. Die politischen Hintergründe und die wirtschaftlichen Mechanismen analysieren wir später in der Sendung, nach den weiteren Meldungen des Tages mit Daniel Hofer.
Nach der Wahl im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen haben sich Spitzenpolitiker der CDU für eine große Koalition von CDU und SPD ausgesprochen. Obwohl die CDU gut 10% der Stimmen einbüßte, bleibt sie mit hauchdünnem Vorsprung vor der SPD stärkste Partei in Nordrhein-Westfalen. Für eine Fortsetzung des Regierungsbündnisses von CDU und FDP fehlt den beiden Parteien die nötige Anzahl Sitze im Parlament. Trotz ihres knappen Rückstands auf die CDU erhob die SPD Anspruch auf die Regierungsbildung. Zu möglichen Koalitionen wollte sich die Spitzenkandidatin der Sozialdemokraten noch nicht äußern. Bei den Schweizer Krankenversicherern entsteht ein neues Schwergewicht. Die Zürcher Sanitas und die KPT mit Sitz in Bern schließen sich zusammen, wie die Medienstelle der KPT mitteilt. Nach aktuellen Geschäftsberichten kommen die beiden Unternehmen zusammen auf über 1,2 Millionen Versicherte und beschäftigen über 1000 Mitarbeiter. Sanitas und KPT werden damit zur Nummer 3 hinter den Marktführern CSS und Helsana. Die Aschewolke aus Island hat sich über Europa weitgehend aufgelöst. Heute Morgen waren wieder alle europäischen Flughäfen geöffnet, wie es bei der Flugsicherheitsbehörde Eurocontrol heißt. Allerdings, Ausfälle einzelner Flüge seien weiterhin möglich. Auf der Transatlantikroute Richtung USA müssen die Flugzeuge zudem weiterhin Umwege in Kauf nehmen, was zu großen Verspätungen führen kann. Die Swiss meldet Normalbetrieb, Flüge müssten keine gestrichen werden. Auf den Philippinen stoßen die Präsidentschafts- und Parlamentswahlen auf großes Interesse bei der Bevölkerung. Die Behörden haben deshalb entschieden, die Wahllokale eine Stunde länger offen zu lassen. Die bisherige Präsidentin Gloria Arroyo kann wegen Amtszeitbeschränkung nicht mehr kandidieren. Um ihre Nachfolge bewerben sich 9 Personen, Favorit ist Benigno Aquino, Sohn der verstorbenen früheren Präsidentin Corazon Aquino. Nicht überraschend werden die Wahlen von Gewalttaten überschattet. So sind heute mindestens 6 Menschen erschossen worden. Bereits im Wahlkampf kamen Dutzende Menschen ums Leben. Im Südwesten Serbiens haben die Behörden ein Massengrab entdeckt, in dem etwa 250 Leichen vermutet werden. Dabei soll es sich um Kosovo-Albaner handeln, die Ende der 90er Jahre getötet wurden. Das bestätigte das Büro des serbischen Staatsanwalts, der die im Bosnienkrieg begangenen Verbrechen untersucht. Mit dem Ausgraben der Leichen soll demnächst begonnen werden. Das Grab war von serbischen Ermittlern gefunden worden in Zusammenarbeit mit der Europäischen Polizei und Justizmission Eulex. Bei einer Reihe von Anschlägen sind in Irak 18 Menschen getötet worden. Allein 8 Todesopfer forderte nach Angaben des Innenministeriums ein Doppelanschlag in einem Ort südlich von Bagdad. Das Ministerium gibt die Zahl der Verletzten mit 28 an. Die Polizei spricht von mehr als 70 Verletzten. In Bagdad kostete eine Serie von offenbar koordinierten Anschlägen mindestens 10 Menschen das Leben. Mehr als 20 wurden verletzt. Angesichts sinkender Geburtenrate und Überalterung will die türkische Regierung das Kinderkriegen mit Prämien ankurbeln. Jedes Ehepaar solle mindestens 3 Kinder bekommen, wünscht sich Ministerpräsident Erdogan. Das Bevölkerungswachstum in der Türkei beträgt 1,5%. Laut Erdogan sind aber 2,5% nötig. Im vergangenen Jahr ist die Zahl der Einwohner in der Türkei auf 71,5 Millionen gestiegen.
Sie hören Rendezvous, das Polit- und Wirtschaftsmagazin am Mittag. In den nächsten Minuten zur Hauruck-Übung zur Rettung des Euros. Wir sagen, warum die politischen Probleme jetzt erst beginnen, warum das Umschwenken der Europäischen Zentralbank dramatisch ist und was die Schweiz von der EU-Rettungsaktion zu spüren bekommen wird. Das fragen wir im Tagesgespräch Bundesrätin Micheline Calmire. Außerdem in der Sendung, wenn die Krankenkassen Sanitas und KPT sich zusammentun. Wenn man Mitte 40 ist und in der Schweiz die Stelle verliert. Ein Porträt. Und wenn man nichts leistet, gibt's keine Stimmen. Nach der Wahl im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen. Dazu mehr nach Wetter und Verkehr.
Die Prognosen: Im Norden gibt es kurze sonnige Abschnitte, dann aber auch wieder bewölkte Phasen und Regenschauer. Im Süden bleibt es meist bewölkt. Gegen Abend beginnt es wieder häufiger zu regnen. Die Temperaturen liegen zwischen 15 und 18 Grad. Am Dienstag und Mittwoch geht es mit vielen Wolken und einigen Regenschauern und lokalen Gewittern weiter. Dazu werden um 16 Grad erwartet. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr in der Ostschweiz. Stau auf der A1 Richtung Zürich zwischen St. Gallen-Neudorf und St. Gallen-Kreuzbleiche nach einem Unfall im Rosenbergtunnel. Die Autobahneinfahrt St. Fieden ist gesperrt.
Es sieht nach einer echten Herkulesaufgabe aus, mit der sich die Europäische Union letzte Nacht beschäftigt hat. Die Zahlen im Maßnahmenpaket, das den Euro retten soll, sind kaum vorstellbar. 500 Milliarden Euro sollen von der EU kommen, 250 Milliarden vom Internationalen Währungsfonds. Zugeschaltet ist jetzt Urs Bruderer, unser Korrespondent in Brüssel. Urs Bruderer, die 500 Milliarden Euro, hat die EU dieses Geld wirklich?
Nicht in dem Sinne, dass diese Summe hier in Brüssel in einem Schrank oder in einem Keller liegen würde. Es ist Geld, das man mobilisieren müsste. Und 60 Milliarden von diesen 500 Milliarden, die wären sehr, sehr schnell zur Hand. Das ist die Summe, die die EU-Kommission an Krediten aufnehmen und an notleidende Euro-Länder verteilen darf. Die übrigen 440 Milliarden, also der Löwenanteil, der besteht derzeit nur aus Garantien der Euro-Länder. Sie haben erklärt, dass sie bereit wären, maximal so viel in eine Zweckgesellschaft zu geben, die dann und diese Zweckgesellschaft sozusagen in Form von bilateralen Darlehen zu äufnen. Also ungefähr so, wie das schon im Fall Griechenlands gemacht wurde. Aber wie gesagt, das sind bis jetzt nur Garantien, diese 440 Milliarden Euro. Jemand müsste diese Gelder beanspruchen und den Mechanismus auslösen, dass derartige bilaterale Darlehen auch tatsächlich fließen würden.
Sie haben es angesprochen, wie beim Griechenland-Paket geht es zu einem großen Teil auch jetzt wieder um bilaterale Darlehen, die die Euro-Länder einander gewähren. Das heißt, jedes einzelne Euroland muss noch zustimmen. Wird das Probleme geben?
Das würde sicher Probleme geben. Aber die Hoffnung, das muss man zunächst einmal sagen, ist natürlich schon, dass die Garantie allein reicht. Und diese Garantie ist sehr umfassend, das kann funktionieren. Und dann würden diese Gelder effektiv gar nie in Anspruch genommen. Wenn es dennoch dazu kommen würde, dass ein Land sagt, wir brauchen mehr als die 60 Milliarden, die man schnell zur Hand hat, und darum bittet, dass man diese bilateralen Darlehen auslöst, dann ist die nächste Frage natürlich, wie viel von diesen 440 Milliarden Euro tatsächlich beansprucht werden. Wenn das ein Land ist oder zwei Länder und das eine kleinere Summe gibt, dann wird das wahrscheinlich ähnlich reibungslos abgehen wie im Fall von Griechenland. Aber angenommen, es würde die ganze Summe gefordert, dann wird das sehr, sehr schwierig. Deutschland zum Beispiel müsste dann 123 Milliarden Euro tatsächlich aufbringen. Und das wird nicht reibungslos gehen. Das ist die Hälfte des deutschen Staatsbudgets. Aber wie gesagt, die Hoffnung ist, dass das ein sehr unwahrscheinliches Szenario ist.
Schauen wir noch den Extremfall an. Wenn sich jetzt irgendwo ein Land eines Parlaments querlegt, könnte dann das ganze Paket scheitern?
Was dann geschieht, glaube ich, weiß derzeit noch gar niemand. Man hat das schon beim Griechenland-Paket immer wieder mal gefragt hier in Brüssel. Die Antworten fielen nicht klar aus. Man denkt sich wohl, dass es passieren kann, dass ein Land oder das andere Land seine Tranche halt nicht übernimmt. Und dann hat man einen Ausfall. Dann kommt nicht ganz so viel zusammen, wie man möchte. Das Problem ist, wenn das Land dann zum Beispiel Deutschland heißt oder Deutschland und Frankreich, diese beiden Länder, dann stürzt die ganze Konstruktion natürlich in sich zusammen, weil die den Löwenanteil tragen müssten. Also ich glaube, es gibt keine klare Antwort auf Ihre Frage.
Bis spät in die Nacht hinein haben die Finanzminister der EU um die Lösung gerungen. Urs Bruderer, kann man sagen, wer hat sich am Schluss durchgesetzt?
Ich glaube, alle haben etwas bekommen. Zum einen hat sich sicher Deutschland durchgesetzt, denn viele Länder hätten sich ein anderes Modell gewünscht. Die hätten sich gewünscht, dass die EU-Kommission viel mehr Geld notfalls verteilen darf, gestützt auf Staatsgarantien. Das wollte Deutschland um alles in der Welt vermeiden. Das wäre aus deutscher Sicht, aus Berlins Sicht, der Anfang einer Transferunion gewesen, also die Institutionalisierung auf EU-Ebene, dass die Starken für die Schwachen einstehen. Mit dieser Konstruktion der bilateralen Darlehen hat man dieses Modell umgangen. Zum anderen haben aber auch die anderen Länder etwas bekommen, nämlich, dass man effektiv umfassende Staatsgarantien ausspricht und nicht, wie das Deutschland dem Vernehmen nach gewollt hätte, nur Kredite gewährt. Bei Krediten wäre eine viel kleinere Summe zusammengekommen. Mit den Staatsgarantien, da kann man Muskeln zeigen. Da war, ist es eben möglich gewesen, diese 750 Milliarden insgesamt zu kommunizieren. Und das ist ja, das war die wichtige Botschaft offenbar jetzt, die jetzt auch funktioniert.
Das waren Informationen und Einschätzungen von Urs Bruderer in Brüssel. Auch die Europäische Zentralbank, EZB, wird sich am Rettungspaket für den Euro beteiligen. Für viele Ökonomen ist das die überraschendste Ankündigung der vergangenen Stunden und auch die erschreckendste. Denn die Sorge ist groß, dass die EZB damit ihre Glaubwürdigkeit aufs Spiel setzt. Der Bericht von Maren Peters.
Es ist ein Tabubruch, so viel ist klar. Erstmals seit ihrer Gründung ist die Europäische Zentralbank EZB bereit, Staatsanleihen hochverschuldeter Euro-Länder zu kaufen. Der genaue Umfang ist noch unklar. De facto finanziert die Notenbank damit einen Teil der Schulden dieser Länder. Damit würden Grundprinzipien der Währungsunion über Bord geworfen, sagt Friedrich Heinemann, Finanzmarktexperte vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung ZEW in Mannheim.
Die EZB hat faktisch ein Stück weit an Unabhängigkeit verloren. Es ist einfach deutlich geworden, dass wenn die Staatsverschuldung der Euro-Staaten in einen kritischen Bereich kommt, dass es mit der Unabhängigkeit der Europäischen Zentralbank in der Realität doch eine sehr schwierige Sache wird.
Bis Ende März hatte EZB-Chef Jean-Claude Trichet Finanzhilfen an einzelne Euro-Länder noch strikt abgelehnt. Doch dann knickte er ein. Die Währungsunion sei eine Schicksalsgemeinschaft, sagte Trichet auf der April-Sitzung der EZB. Darum gehe es nicht, einzelne Mitglieder in Not ihrem Schicksal zu überlassen. Vergangene Woche erklärte sich die EZB dann erstmals bereit, griechische Ramsch-Anleihen als Sicherheit für Kredite zu akzeptieren. Jetzt geht sie noch einen Schritt weiter. Die Entwicklung sei durchaus mit Sorge zu betrachten, sagt ZTW-Ökonom Heinemann.
Der Druck der Politik war jetzt schon erkennbar groß. Natürlich betont die Europäische Zentralbank, dass das eine eigene Entscheidung ist. Aber sie hat ein Stück weit hier auch kapituliert vor der objektiven Härte der Probleme.
Dass die EZB ihre Prinzipien derart über Bord wirft, kratzt nicht nur an der Glaubwürdigkeit der Zentralbank, die zu politischer Unabhängigkeit verpflichtet ist. Es schürt auch die Sorgen vor Inflation, weil die EZB viel zusätzliches Geld in Umlauf bringt. Die EZB ist nicht die erste Notenbank, die diesen Tabubruch wagt. Auch die US-Notenbank Fed und auch die Bank of England haben in der zurückliegenden Finanzkrise bereits Staatsanleihen gekauft. Dennoch, der Schritt der EZB ist dramatisch. Entscheidend für ihre künftige Glaubwürdigkeit wird sein, ob sie in der Lage ist, die Nothilfe rechtzeitig wieder zurückzufahren, wenn sich die Lage in der Eurozone entspannt.
Maren Peters über die schwierige Lage der Notenbanker. Die Börsen reagieren heute auf jeden Fall mit Kursgewinnen. Rainer Bohrer von der Wirtschaftsredaktion, diese Kursgewinne, ist das nur ein Strohfeuer oder wirken die Maßnahmen der EU auch langfristig?
Nun, wir sind erst gut zehn Stunden nach Bekanntgabe des Pakets und da ist das noch relativ schwierig zu beurteilen. Heute hat der Markt auf die massive Medikamenteneinflößung durch die EU, aber auch von der EZB reagiert mit Freudensprüngen bei den Aktien und auch der Eurokurs hat sich gegenüber dem Dollar erholt. Aber die grundlegenden Probleme des Euroraums und hier insbesondere der problematischen Staaten Griechenland, Portugal, Spanien, aber auch Italien sind damit noch nicht gelöst. Diese Staaten, denke ich, müssen ihre jährlichen Defizite und ihre hohen Schuldenberge abbauen, damit sie das Vertrauen der Finanzmärkte wieder bekommen. Wenn diese Staaten dann aber sparen, dann hemmt das Wirtschaftswachstum, das wiederum verkleinert die Staatseinnahmen und so könnten diese Länder erneut in einen Teufelskreis geraten. Ich denke also, Fazit, abschließend beurteilen kann man die Nachhaltigkeit, die langfristige dieses Pakets noch nicht.
Worauf gründet denn die Börse ihren Optimismus oder anders gesagt, was ist entscheidend dafür, wie das Rettungspaket an der Börse beurteilt wird?
Ja, da ist zum einen sicher die Größe des Pakets, auch wenn es noch politische Unwägbarkeiten gibt, von wegen Bewilligungen durch die Regierungen der Euro-Länder. 750 Milliarden Euro sind viel Geld, über 1 Billion Franken, das ist mehr als erwartet wurde. Damit könnte man neben Griechenland 3 weitere schwächelnde Staaten der Eurozone bis 2012 stützen. Und zwar nicht nur kleinere wie Portugal, sondern auch größere wie Spanien oder sogar Italien, sollten die tatsächlich in Not geraten. Beeindruckt waren die Finanzmärkte sicher auch von der spektakulären Kehrtwende der EZB, die letzten Donnerstag noch klipp und klar gesagt hatte, dass man keine Staatsanleihen kaufen wolle, in der Nacht auf heute jedoch von dieser harten Haltung abgekommen ist.
Lässt sich im jetzigen Moment sagen, welche Folgen das Hilfspaket für den Schweizer Franken haben wird?
Ja, auch die Aufwertung des Schweizer Frankens gegenüber dem Euro wurde heute gestoppt und der Trend von letzter Woche damit natürlich umgekehrt. Jetzt sind wir wieder auf dem Niveau, den die Nationalbank letzte Woche am Donnerstag aufgeben musste, bei knapp 1,43 Franken.
Wird jetzt das Rettungspaket die Spekulationen abstellen oder müsste man sich da nicht einen ganz grundsätzlichen Systemwandel überlegen?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Sagen wir es mal so, heute haben etliche Spekulanten viel Geld verloren, nämlich alle diejenigen, die auf einen weiteren Verfall des Eurokurses gewettet haben und all die, die auf einen Ausfall von Staatsanleihen, zum Beispiel von Griechenland, gesetzt haben. Aber die Spekulation lässt sich durch solche Maßnahmen natürlich nicht aus der Welt schaffen. Spekulation verstärkt auch immer nur Trends, die schon da sind. Wirklich einschränken könnte man sie nur durch eine Steuer auf jede einzelne Transaktion. Davon will die internationale Staatengemeinschaft trotz all den Vorfällen jedoch nichts wissen, zumindest bis jetzt nicht.
Nach all Ihren Ausführungen lässt sich abschätzen, ob die 750 Milliarden Euro zusammen mit dem Eingreifen der Europäischen Zentralbank die grundlegenden Probleme von Europa lösen können werden.
Nein, ich glaube nicht, dass die grundlegenden Probleme gelöst werden. Es ging den Regierungen der Euro-Länder um ein starkes Signal heute an die Finanzmärkte. Man zeigte letztlich, dass man auch kleine Länder nicht fallen lassen will. Also wie bei den großen Bankenrettungen vor anderthalb Jahren, Stichwort Lehman, als gewisse Banken so groß waren, dass man sie nicht in Konkurs gehen lassen konnte, sind jetzt auch kleine Euro-Länder wie Griechenland oder Portugal zu groß, um fallen gelassen zu werden. Und es ging und geht der Europäischen Zentralbank darum zu zeigen, dass man notfalls für verschuldete Staaten einsteht. Letztlich hilft die EZB mit dem Aufkaufen eben von Staatsanleihen, mit der man schon heute Morgen übrigens begonnen hat mit diesem Aufkaufen. Die EZB hilft damit, die Märkte zu beruhigen. Faktisch aber ist das eine Staatsgarantie der EZB für Staatsschulden. Ob das langfristig sinnvoll ist, darüber lässt sich trefflich streiten, denke ich. Dass es kurzfristig schlicht und einfach nötig war, das ist dagegen ziemlich unumstritten.
Das waren Einschätzungen von Wirtschaftsredaktor Rainer Bohrer. Mehr zum Thema EU-Rettungspaket und zu den Folgen für die Schweiz gibt es um eins im Tagesgespräch mit Bundesrätin Micheline Calmiret. Mit Spannung war sie erwartet worden, die Wahl in Nordrhein-Westfalen, im bevölkerungsreichsten deutschen Bundesland. Jetzt ist die Wahl gelaufen und fest steht nur, die christlich-liberale Koalition von Ministerpräsident Rüttgers hat keine Mehrheit mehr. Ein schwerer Schlag auch für die schwarz-gelbe Koalition auf Bundesebene. Nur, welche Parteien künftig in Düsseldorf regieren können und sollen, ist jetzt völlig offen. Derzeit suchen die Parteigremien in Berlin nach Auswegen. Ursula Hürzeler.
Lange Gesichter gestern bei der CDU. 10% minus. Mit einem derartig brutalen Absturz hatten nur wenige Parteimitglieder gerechnet. Und das Drüberschlafen hat an der Enttäuschung wenig geändert. Immer noch sichtlich geschockt stellte sich der abgewählte Ministerpräsident Rüttgers am Morgen den Medien.
Ich komme nach einer bitteren Niederlage und nach einer langen Nacht heute hier nach Berlin. Es wird natürlich politische Auswirkungen haben. Ich werde mich dieser Verantwortung stellen, sowohl als Ministerpräsident wie als Landesvorsitzender.
Gestern wollte Rüttgers noch zurücktreten, jetzt aber wird er vor allem mit der SPD reden. Zusammen könnten sie in Düsseldorf eine große Koalition bilden. Es wäre die einfachste Variante, um rasch zu einer stabilen Regierung zu kommen. Doch die Sozialdemokraten zögern. Sie möchten mit ihrer Spitzenkandidatin Hannelore Kraft selbst die Ministerpräsidentin stellen. SPD-Chef Sigmar Gabriel machte bei ihrem Empfang heute daraus keinen Hehl.
Liebe Hannelore, die ganze SPD gratuliert dir herzlich zu diesem wirklich wunderbaren Wahlsieg. Und jetzt drücken wir die Daumen dafür, dass du schnell Klarheit schaffst, denn das Ergebnis, das ist ja klar, das muss dazu führen, dass du Ministerpräsidentin des Landes Nordrhein-Westfalen wirst.
Möglich wird das allerdings nur, wenn die SPD nicht nur mit ihrer grünen Wunschpartnerin zusammenspannt, sondern auch noch die Linkspartei dazunimmt. Und hier sind die Hürden hoch. Gerade traditionelle SPD-Wähler halten die nordrhein-westfälische Linke für einen Chaotenhaufen, für regierungsunfähig. Ein Urteil, das auch Grünen-Chefin Claudia Roth ein Stück weit teilt. Sie will für eine Koalition nur Hand bieten, wenn die Linke zum Beispiel auch Sparmaßnahmen mitträgt.
Eins geht nicht, die Linke braucht sich nicht einbilden, so à la Lafontaine. Wir fordern jetzt Dinge, die nicht umsetzbar sind, das Blaue vom Himmel runter, sondern es muss machbar sein, es muss seriös sein und es soll auch weg von einem erpresserischen Ton.
Den Parteien stehen schwierige Zeiten bevor, auch in Berlin. Denn nach dem Verlust der christlich-liberalen Mehrheit in Düsseldorf muss die Regierung Merkel über die Bücher. Viele ihrer Reformprojekte brauchen die Zustimmung der Länderkammer. Und dort wollen künftig die Sozialdemokraten alles verhindern, was sie für ungerecht halten. Damit sind zum Beispiel neue Steuererleichterungen praktisch vom Tisch. Jetzt muss die Kanzlerin das nur noch offiziell sagen.
Die Krankenkassen Sanitas und KPT fusionieren also und werden die neue Nummer 3 im Schweizer Krankenkassenmarkt. Der Zusammenschluss sei eine Reaktion auf die steigenden Kosten im Gesundheitswesen. Klaus Bonanomi mit Einzelheiten.
Viele Krankenkassen sind unter Druck, schreiben rote Zahlen und müssen die Prämien erhöhen, zum Teil gar während des Jahres. Auch Sanitas und KPT hatten letztes Jahr ein negatives Jahresergebnis zu verbuchen. Sanitas ein Minus von 70 Millionen Franken aus dem operativen Geschäft, die kleinere KPT ein Minus von 24 Millionen. Ist dies eine Fusion von zwei angeschlagenen Partnern also? Nein, sagte der designierte Verwaltungsratspräsident des neuen Unternehmens Sanitas KPT, Walter Bosch, an der Medienkonferenz.
Hier schließen sich zwei Gesunde zusammen und das ist ein wesentlicher Startvorteil aus unserer Sicht. Es gibt viele Kranke in unserer Branche und während sie mit der Lösung ihrer Probleme beschäftigt sind, können wir in neuer Kraft vorwärts machen miteinander.
Der Zusammenschluss soll, wie es heißt, die langfristige finanzielle Sicherheit und Unabhängigkeit von Sanitas KPT stärken. Gemeinsam könne man zum einen Synergien nutzen, zum Beispiel beim Leistungsmanagement und den IT-Systemen. Zum zweiten aber soll das neue, größere Unternehmen mehr Marktmacht gegenüber den Leistungserbringern in die Waagschale werfen können. Also konkret bessere Konditionen herausholen bei Ärzten, Spitälern und Medikamentenherstellern. Trotz Fusion, trotz Synergien, ein Abbau von Standorten und Stellen ist nicht vorgesehen. Sanitas und KPT beschäftigen derzeit zusammen gut 1000 Angestellte.
Mit der Schweizer Wirtschaft geht es seit einigen Monaten wieder bergauf. Die Krise scheint unser Land fürs Erste weniger hart getroffen zu haben, auch wenn noch niemand die Folgen der gegenwärtigen Euro-Krise abschätzen kann. Sicher ist aber, es gibt Menschen in der Schweiz, die die Krise immer noch täglich spüren, weil sie arbeitslos sind oder von Kurzarbeit betroffen. Die Zahl der Stellensuchenden ist mit über 200.000 für Schweizer Verhältnisse immer noch sehr hoch. Wie gehen diese Menschen mit ihrer Situation um? Das erzählen sie uns diese Woche im Rendezvous. Den Anfang macht Herr A., Mitte 40 und noch nicht lange arbeitslos. Freddy Gasser hat ihn besucht.
Treffpunkt ist ein kleiner Bahnhof im Zürcher Unterland. Fast 20 Jahre lang ist Herr A. hier täglich in den Zug gestiegen und zur Arbeit in der Verwaltung einer Krankenkasse gefahren. Doch jetzt fährt der Zug ohne ihn ab. Seit 4 Monaten ist Herr A. arbeitslos und sitzt jetzt häufiger als früher auf dem Balkon in seinem ruhigen Wohnquartier im Grünen. Sportliche Kurzhaarfrisur, Poloshirt, wacher Blick. Er hadere nicht mit dem Leben, betonte immer wieder. Aber er hinterfragt seine Umstände.
Man kommt sich manchmal fast ein bisschen vor wie ein Verbrecher, wenn man aufs RAF muss oder auf die Ausgleichskasse. Sie schauen einmal wirklich, ja, denke ich, heute 30 Jahre zu alt. Ich habe 30 Jahre, bin ich keinen Tag arbeitslos gewesen. Ich habe immer gekrampft und geschaut, dass ich eine Stelle habe. Und dann kommst du mal in die Situation und dann wirst du zum Teil schon abgefertigt wie irgendwo am Flughafen aussen.
Überhaupt arbeitslos, da dächten doch viele nur an Dolce Vita. Erstmal nichts tun, Ferien machen. Herr A. hält nichts von Dolce Vita.
Ich stehe am Morgen um 6 Uhr auf, jeden Tag, wie ich es vorher auch gemacht habe. Ich mache mir einen Kaffee und dann hocke ich am PC und fange an, Bewerbungen schreiben. Und ich schreibe, ich müsste etwa 5 bis 10 Bewerbungen im Monat schreiben und ich lasse etwa 30 raus, mindestens, oder? Weil ich einfach, ich will arbeiten, oder? Also ich habe noch keinen Freitag in diesen 3 Monaten.
Kein freier Tag, aber ungewohnt viel Zeit für sich und seine Familie und für den Haushalt, den jetzt halt mehrheitlich er besorgt, weil seine Frau arbeitet. Sorgen machte er sich keine, als er am 1. Januar ohne Arbeit dastand.
Ich habe eigentlich gedacht, dass ich am 1. Februar schon wieder am Arbeiten bin. Ich habe mir es wirklich viel leichter vorgestellt. Und zwar, weil ich sehr engagiert bin, weil ich arbeiten will, weil ich sehr ein zielstrebender Mensch bin. Ich habe sehr gute Zeugnisse.
Doch es wurde nicht nur 1. Februar, es wurde 1. März, 1. April und es ist auch 1. Mai geworden, ohne neue Stelle. Zuvor hatte der gelernte Koch lange im Detailhandel und bei einer Versicherung gearbeitet und war dann fast 20 Jahre lang bei einer Krankenkasse als Teamleiter in der Administration. Dann wagte er einen Wechsel, bewarb sich als Teamleiter in der Notaufnahme eines Spitals und erhielt den Zuschlag. Doch das Neue war nicht das Richtige.
Vorher habe ich Montag bis Freitag geschafft, sagen wir von morgen 6 bis 3, 4, oder? Und plötzlich hast du 7 Tage 24 Stunden. Das ist eine riesen Umstellung. Wobei mit dem habe ich keine Mühe gehabt, bin da relativ sehr flexibel gewesen. Aber es ist wirklich dann die Art von der Tätigkeit, die mir nicht gefallen hat. Und dann habe ich auch gefunden, lieber in der Probezeit wieder zu gehen und für den Markt offen sein.
Doch der Markt zeigt sich bisher nicht offen für ihn.
Mit meinem Alter hatte ich auch das Gefühl, du bist noch jung, du hast noch 22 Jahre zum Arbeiten. Aber in Teilen Firmen bist du mit 43 schon zahlt. Du denkst 43 und kommst eigentlich einen Absag über nach einem Vorstellungsgespräch, das heisst, ja, sie sind uns schon gezahlt, die Leiter hätte in den Jüngeren wollen, sonst hätte alles gestimmt, oder? Dann musst du schon denken, ja, wie willst du Teamleiter sein mit 20? Also, was wollen sie denn, oder?
Herr A. will unbedingt wieder als Teamleiter arbeiten. Er hat sich dafür sogar schon im Liechtensteinischen beworben. Aber dort glaubte man nicht, dass er auf die Dauer bereit sein würde, täglich über 2 Stunden zur Arbeit zu pendeln, und sagten ihm ab. Noch möchte er aber nicht irgendeine Arbeit annehmen, damit er irgendeinen Job hat. Und seine Familie brauche ein gewisses Einkommen. Um seine eigene Zukunft sorge er sich nicht, sagt Herr A. Aber der Arbeitsmarkt bleibe schwierig.
Ich sage immer, ich bin positiv, dass es nicht so kommt, oder? Aber wenn Sie mich jetzt persönlich fragen, denke ich mir unbedingt rosige Zeiten entgegen. Aber ich selber, für mich, nehme es optimistisch. Ich hoffe einfach immer, dass es gut kommt.
Sagt Herr A., arbeitslos seit Januar. Freddy Gasser hat ihn besucht. Morgen beschreibt uns ein anderer Mann seine Situation. Er hat zwar Arbeit, aber weniger, als er gerne hätte. Ein Kurzarbeiter.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.